Kurz vorab, bevor du diese Folge hörst, bis zur Folge 20 hieß der Podcast Work Hard, But Smart und ab Folge 21 Chefsache Krise. Freunde, Nachbarn, Landsleute, hier ist Chefsache Krise, der Podcast für Inhaber, die Schieflagen früher erkennen und entschlossen handeln wollen. Denn ihr wisst ja, Krise beginnt nicht mit der Liquidität, da wird sie nur sichtbar. Was machen wir heute? Wir werden uns heute beschäftigen mit Krisenstadien. Wofür ist das wichtig? Das ist aus ganz, ganz vielen Gründen wichtig. Einer dieser Gründe ist, dass auch die Insolvenzordnung tatsächlich Krisenstadien definiert hat. Da gehe ich nicht drauf ein, weil das total langweilig ist. Ich habe 5 Krisenstadien identifiziert in meiner Arbeit und die werde ich euch heute mal vorstellen. Und wenn wir fertig sind, dann wisst ihr, wie diese 5 Krisenstadien heißen. Nummer 1, Nummer 2 ist, ihr habt vielleicht eine Idee, wo ihr euch einzusortieren habt. Und drittens, ihr bekommt eine Idee von mir, was ihr tun könnt, jeweils abhängig davon, in welchem Stadium ihr seid. Wollen wir das so machen? Ihr habt ja keine andere Wahl. Wir machen das so. Also, fangen wir mal an. Stellt euch mal diese Krisenstadien wie eine Linie vor. So, rechts steht Insolvenz und links steht was anderes. Da halte ich den Spannungsbogen aufrecht. Das verrate ich euch erst hinterher. Also, nebenbei könnt ihr auch diese Grafik auf der Seite rosenbaum-consulting.de abrufen. Da habe ich euch die mal reingebaut. So, also Krisenstadien. Was nicht passiert, oder ich kann sagen, in den Jahren, in denen ich unterwegs bin, habe ich das 2-mal erlebt. Ihr wacht nicht morgens auf und sagt, ich bin insolvent. Das passiert nicht. Sondern die Insolvenz deutet sich zum Teil Jahre vorher an. Das ist also kein Zeitpunkt, sondern an und für sich ist es eine Zustandsveränderung eures Unternehmens. Und das habe ich eben in Krisenstadien eingeteilt. Also, ihr wacht nicht auf und seid insolvent. Eine Geschichte kann ich kurz erzählen von einem Bauträger, der für die Amerikaner in den Stützpunkten Einfamilienhäuser gebaut hat. Und dort wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass der insolvent sei, zahlungsunfähig sei. Und der war zu der Zeit im Urlaub. Das war in den 80ern, also nichts mit Handy und so weiter. Und das haben dann die Handwerker des Ortes gehört, dass der in Insolvenz sei, haben von den Baustellen bei den Amerikanern die Materialien abgeholt. Die amerikanischen Beauftragten dort haben geguckt, was macht ihr denn eigentlich da? Ja, der ist insolvent und schwupp haben die Amerikaner dem die Kredite gekündigt. Der kam 2 Wochen später, nicht die Kredite, Entschuldigung, die Aufträge gekündigt. Der kam also 2 Wochen später aus dem Urlaub wieder, guckt in seiner Firma um, tot. Kann man auch sagen, gut, strategischer Fehler, ne? Nur ein Kunde, bisschen schwierig, aber sei es drum, der konnte da nicht wirklich was für. Aber diese Fälle, die sind wirklich außerordentlich selten. Zweiter Fall, der ist noch nicht so lange her, das war ein Produkthaftungsfall, da hat irgendein kleineres Unternehmen in Rostock oder irgendwo war das, in ein Kinderprodukt irgendwas reingebaut, was schädlich ist und die mussten die gesamte Charge zurücknehmen und bums, da war es geschehen. So, aber diese Fälle, die sind wirklich selten. Der Regelfall ist, dass man eigentlich schon 3, 4, 5 Jahre vorher sehen kann, dass das Unternehmen auf dem Weg in die Insolvenz ist. Auch bei eurem Unternehmen, wenn ihr in diesen Phasen seid. Also, was bedeutet Insolvenz? Nochmal zur Rekapitulation. Insolvenz bedeutet im Wesentlichen, ihr seid zahlungsunfähig. Ihr könnt die Verbindlichkeiten, die ihr habt, nicht fristgerecht bedienen. Das ist Zahlungsunfähigkeit. Ihr habt keine Kohle mehr, kein Cash mehr. Deswegen ist Cash ja auch die wichtigste Kennzahl in eurem Unternehmen, weil die entscheidet über Insolvenz. Und dann gibt es noch einmal die Überschuldung bei Kapitalgesellschaften als Insolvenzkriterium. Das soll uns heute mal nicht weiter interessieren, sondern wir gehen davon aus, dass wir über Cash reden. Wenn ihr also dann merkt, Scheibenkleister, jetzt muss ich Insolvenz anmelden, weil ich meine Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen kann, dann deutet sich das aber vorher an. Ihr seid in einem Stadium der Liquiditätskrise. Ja, also vor der Insolvenz kommt eine Liquiditätskrise. Ihr merkt das. Jedes Mal zum Monatsende habt ihr Schwierigkeiten, die Gehälter rauszuhauen, die Sozialversicherungsbeiträge rauszuhauen. Ihr häuft Steuerschulden an. Die Lieferanten rufen permanent bei euch an und wollen Taler haben. Und so weiter und so weiter. Ja, also die Liquiditätskrise ist für euch offenbar. Ihr wisst das. Spätestens dann, wenn bei euch Abrufe zurückgehen oder wenn Überweisungen platzen und so weiter, kriegt's auch die Bank mit. Und ja, dadurch, dass der Buchhalter bzw. der Steuerberater die Buchhaltung macht, kriegt auch der das mit, dass da irgendwas im Argen ist. Und das sollte bei einem Steuerberater ein Warnsignal sein, wenn bei einem Mandanten die Lastschriften platzen, dass dann mal ein Gespräch notwendig ist. Also diese Liquiditätskrise kommt immer vor Insolvenz. Und je nachdem, wie viel Cash ihr habt und wie viel Großmütter ihr habt, die euch noch ein bisschen Geld leihen, dauert diese Liquiditätskrise eben halt länger oder kürzer. Das heißt, ihr versucht in einem Stadium der Liquiditätskrise auf Krampf dem Unternehmen mehr Cash zuzuführen. Das Problem bei der ganzen Nummer ist, dass irgendwann die Großmütter aufgebraucht sind, Freunde, Verwandte und so weiter. Banken geben euch auch kein Geld mehr, Lieferanten schreien. Das heißt, irgendwann einmal seid ihr fertig mit Cash besorgen. Wenn ihr also eine Bank davon überzeugen könnt, dass die euch noch am Anfang dieser Liquiditätskrise frisches Kapital zur Verfügung stellt oder ihr holt es von Family and Friends, wovon ich dringend abrate, oder aber ihr besorgt euch das von euren eigenen Sparbüchern, dann gibt es eine ganz klare Maßgabe. Ihr wisst ja, und das ist ja auch ein bisschen Untertitel des Podcasts, ne? Keine Liquidität ist nicht der Anfang der Krise, das ist das Ende der Krise. Wenn es euch also gelingt, dem Unternehmen frische Liquidität zuzuführen, aus welchen Quellen auch immer, und ihr macht so weiter, wie ihr das bisher gemacht habt, dann passiert lustigerweise genau dasselbe. Das heißt, wenn die Liquidität aufgebraucht ist, seid ihr wieder an demselben Punkt wie vorher, nur mit mehr Schulden. Das heißt, wenn ihr denn schon dem Unternehmen neue Liquidität zuführt, dann müsst ihr auch an anderer Stelle Dinge verändern, damit ihr nicht nochmal in diese Liquiditätskrise reinkommt. Wie kommt ihr denn jetzt eigentlich in die Liquiditätskrise? Was ist das Stadium davor? Das Stadium davor ist Rentabilitätskrise. Das Unternehmen erwirtschaftet nicht genug Gewinn. Was ist genug? Genug ist bei jedem Unternehmen ein Stückchen weit unterschiedlich, hängt davon ab, rechtsformbedingt, hängt aber auch davon ab, wie viel Privatentnahmen braucht ihr, wie viel Tilgungsbeiträge habt ihr, was für eine Kostenstruktur habt ihr. Also das Unternehmen muss genug Gewinn machen, um zu bewerkstelligen, dass ihr davon leben könnt, und ihr müsst auch die Tilgungsleistung bringen. Wie viel das ist, ist individuell, das kann euch euer Steuerberater aber verraten oder ein Unternehmensberater. Heißt also, das Unternehmen muss genug Gewinn erwirtschaften. Tut es das nicht, kommt ihr zwangsläufig irgendwann in die Liquiditätskrise, weil eben nicht genug Geld erwirtschaftet wird in der Rentabilität. Wie kommt das zustande, dass Unternehmen nicht genug Rentabilität erwirtschaften? Nun, in der Regel ist das ein Problem im Operations. Das heißt, ihr habt in den Dingen, die ihr tut und wie ihr sie tut, Probleme, die dafür sorgen, dass das eingenommene Geld aus dem Unternehmen verschwindet. Und da müssen wir ran. Manchmal ist es auch so, dass ein Unternehmen zum Beispiel gar nicht genug Umsatz hat, um den Gewinn zu erwirtschaften, der eigentlich nötig wäre. Da müssen wir was anderes tun. Da müssen wir vielleicht Marketing machen. Oder aber der Umsatz ist eigentlich ausgereizt. Da gibt es keine Wachstumsmöglichkeiten mehr. Aber die Kostenstruktur ist so hoch. Da müssen wir daran. Also es liegt irgendwie im Operations-Bereich, weshalb die Rentabilität nicht hoch genug ist. Bevor ihr aber in die Rentabilitätskrise kommt, habt ihr vorher ein anderes Problem. Denn mangelnde Rentabilität ist immer nur das Ergebnis von falscher, fehlerhafter Strategie. Das heißt also, die falsch ausgeführte oder nicht richtig ausgeführte oder aber auch falsch aufgesetzte Strategie führt zu weniger Ertrag, führt zu wenig Gewinn, das führt irgendwann zu wenig Liquidität und das führt irgendwann zu Insolvenz. Und ihr seht schon, der Zeitablauf wird immer länger. Das heißt also, wenn die Strategie falsch ist und nicht funktioniert, sodass ihr nicht den Gewinn macht, den ihr eigentlich machen müsstet, das ist nichts, was irgendwie von Freitag um 8 bis Dienstag um 7 passiert, sondern das sind Dinge, die jetzt bewegen wir uns schon so in so einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. Da kann man das schon sehen, dass die Rentabilität nicht ausreicht. Und wenn ich merke, die Rentabilität reicht nicht aus, muss ich einerseits in meine Operations gucken, weshalb ist das so? Und ich muss auf der anderen Seite meine Strategie überprüfen und eventuell meine Strategie anpassen. Und die allerschönste Strategie funktioniert auch dann nicht, wenn euer Geschäftsmodell nicht funktioniert. Das heißt, das Geschäftsmodell ist eigentlich die Mutter von Sianze. Beim Geschäftsmodell fängt alles an. Wenn das schon falsch aufgestellt ist, dann kann die Strategie so toll sein, wie sie will, die kann nicht funktionieren. Also wir haben eine Kette von Geschäftsmodell über Strategie zur Rentabilität, zur Liquidität, zur Insolvenz. Das heißt also, wenn ihr in einer Liquiditätskrise seid und es gelingt euch, dem Unternehmen frisches Geld zuzuführen, mehr Cash zu generieren, dann müsst ihr, damit ihr nicht nach Aufbrauch des Cash an derselben Stelle steht, in der Systematik nach vorne rutschen und ihr müsst euer Geschäftsmodell überprüfen, ihr müsst eure Strategie überprüfen und ihr müsst die Frage beantworten, weshalb bleibt nicht genug Geld übrig, ihr müsst an die Rentabilität ran. Frischer Cash hilft euch nur dann, wenn ihr gleichzeitig vorne Dinge verändert. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Geschäftsmodell und Strategie? Das verschwimmt manchmal so ein bisschen. Geschäftsmodell beantwortet im Wesentlichen die Frage, was ihr tut und wie ihr Dinge tut. Ich versuche das mal an einem Beispiel klarzumachen. Lass uns mal einen Rechtsanwalt nehmen. Rechtsanwalt ist kein Geschäftsmodell. Rechtsanwalt ist eine Berufsbezeichnung. Okay? Das heißt, ich baue jetzt als Rechtsanwalt mein Geschäftsmodell auf. Mein Geschäftsmodell ist, dass ich mich konzentriere auf Familienrecht von mir aus und dazu, weil das irgendwie reinpasst, auf Vertragsrecht. Und ich baue eine Kanzlei auf, die spezialisiert ist eben auf genau diese beiden Rechtsfelder. Ich mache kein Verkehrsrecht, ich mache kein anderes, sondern nur das, was ich da kann. Das ist ein Geschäftsmodell. Jetzt kommt die Strategie. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie setze ich denn dieses Geschäftsmodell in die Praxis um? Wie gewinne ich meine Kunden? Was für Mitarbeiter brauche ich? Welche Rechtsfelder brauche ich eventuell noch flankierend? Welche Kooperationspartner brauche ich dazu? Und so weiter und so weiter. Das ist Strategie. Okay? So, und wenn jetzt ihr feststellt, als Rechtsanwalt, dass ihr in einer Liquiditätskrise seid, ihr habt also nicht genug Geld und ihr Leute da draußen, wenn ihr mal kostenlosen juristischen Rat haben wollt, ne, dann müsst ihr Taxi fahren. Jedenfalls funktioniert das in den 90ern so. Weil nämlich das Rechtsanwälte jetzt nicht alle mit dem AMG durch die Gegend fahren, das weiß man. Also Rechtsanwalt ist kein Garant dafür, viel Geld zu verdienen, will ich damit sagen. Also es gibt Rechtsanwälte, die sind in Not wirtschaftlich. Gibt's. Also, wenn ich als Rechtsanwalt dann meine Liquidität nicht parat habe, wenn ich Liquiditätsschwierigkeiten habe, dann muss ich gucken, wie viel Geld verdiene ich eigentlich. Dann muss ich schauen, wie ist meine Strategie? Bin ich in den richtigen Vereinen drin? Bin ich tatsächlich richtig aufgestellt? Bin ich vielleicht vom Typus her, der ich jetzt ja Familienrechtler sein will, eigentlich so ein knochiger Typ, dem es so ein bisschen an Empathie mangelt? Also bin ich überhaupt im richtigen Rechtsgebiet tätig? Ne? Oder sollte ich vielleicht irgendwas mit dem Katasteramt machen? Das sind Fragen, die ich mir dann stellen muss, um an meine Strategie ranzugehen und dann eben auch ans Geschäftsmodell, nämlich die Frage zu beantworten, wie baue ich diese Rechtsanwaltskanzlei denn eigentlich auf? So, und das funktioniert, Geschäftsmodell, Strategie, bei jedem Unternehmen, egal in welcher Größenordnung, ob das Amazon ist oder ob das eben ein Handwerker ist, ein Freiberufler ist oder sonst irgendwas, Online-Shop etc. Ihr braucht immer ein funktionierendes Geschäftsmodell, ihr braucht eine saubere Strategie, die das Geschäftsmodell umsetzt. Dann müsst ihr gucken, wo versickert euer Geld, also weshalb seid ihr nicht rentabel, und dann habe ich eigentlich die nötige Liquidität in meinem Unternehmen, um arbeiten zu können. So, und das ist die Kausalkette. Also nochmal, frisches Geld dem Unternehmen zuführen, macht nur dann Sinn, wenn ihr gleichzeitig auch bereit seid, euer Geschäftsmodell zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, die dazu führen, dass ihr nicht wieder in diese Kette reingeratet. Das mehr oder weniger Lustige ist, aus meiner Erfahrung heraus findet aber genau das nicht statt. Wenn ihr euch auf den Weg macht, um frisches Geld zu besorgen, dann seid ihr meistens in psychischen Drucksituationen. Das ist nämlich überhaupt gar nicht lustig. Und meine Erfahrung ist, dass Unternehmer, die es dann geschafft haben, nochmal irgendwie 100.000 Euro von der Bank zu bekommen, dass die sich einfach in den Sessel schmeißen, sich den Schweiß von der Stirn wischen und dann erstmal fertig sind. Die fangen dann an, weiter zu arbeiten und machen genau das, was sie vorher auch gemacht haben. Weil die froh sind, dass sie es jetzt geschafft haben und es wird schon irgendwie gut gehen. Nee, wird das nicht. Nochmal, wenn ihr in so einer Situation seid und ihr ändert euer Verhalten nicht, dann passiert auch nichts anderes als das, was vorher auch passiert ist. Das ist überall im Leben so. Wenn ihr abnehmen wollt, aber futtert weiter wie vorher, dann nehmt ihr nicht ab. Und so weiter. Ich kann jetzt noch 14.000 andere Beispiele bringen, aber das könnt ihr vielleicht auch mal ein bisschen Fantasie selber. Also ihr müsst euer Verhalten ändern, damit andere Dinge passieren. Und das passiert häufig nicht. In einer solchen Phase, also ihr habt das geschafft, ihr seid froh, der Ballast ist weg, ihr könnt erstmal eure Rechnung bezahlen, niemand ruft euch mehr an und beschimpft euch, weil er Geld haben will und so weiter. Das ist dann die Phase, da könnt ihr euch dann von mir aus gerne 2 Wochen erholen, ja. Aber dann müsst ihr rangehen und sagen, gut, wie gehe ich jetzt vor? Wie überprüfe ich meine Rentabilität? Wie überprüfe ich meine Strategie? Wie überprüfe ich mein Geschäftsmodell? Wenn ihr das Know-how habt, dann könnt ihr das selber machen. Davon rate ich dringend ab. Ich mache das für meine Unternehmen nicht selbst. Das heißt, wenn ich ein Geschäftsmodell anpassen möchte, dann hole ich mir jemanden, dem ich davon erzähle und der erzählt mir dann, was er davon hält. Weil auch ich habe nicht immer nur supergeile Ideen. Ja, da sind auch mal Ideen bei, die sind überhaupt gar nicht gut. Und dann freue ich mich, wenn ich Leute an meiner Seite habe, die ehrlich genug sind, mir das dann auch zu sagen. Und das ist das, was ich euch dringend empfehle. Geht da nicht alleine ran. Was ihr mindestens braucht, ist jemanden, der mit ein bisschen Fachkompetenz darüber mit euch reden kann. Und Achtung, der keine eigenen Interessen an euch hat. Also kein sogenannter Stakeholder ist. Was meine ich damit? Ihr könnt mit eurem Ehepartner darüber reden. Der hat aber ein völlig anders gelagertes Interesse. Der möchte, dass es euch gut geht. Der möchte, dass ihr um 17 Uhr zu Hause seid. Der möchte die Wochenenden frei haben. Und der Ehepartner, die Ehepartnerin möchte, dass ihr mit den Kindern auf den Spielplatz geht. So. Ihr könntet mit einem Rechtsanwaltskollegen sprechen. Ich will nichts unterstellen, weiß der Pilz, was der für Ideen hat. Ihr könntet mit einem Freund reden. Bei Freunden ist das immer so eine tricky Sache. Das ist schön, wenn man Freunde hat, die einem eine klare Meinung sagen, aber die Freunde haben auch alle eine Hidden Agenda. Die wollen nämlich Folgendes von euch. Die wollen eure Zeit. Die möchten mit euch in die Kneipe oder sonst wohin. Und die werden es tunlichst unterlassen zu sagen, jetzt hau mal einen Schlag rein, verschwinde mal 6 Monate von der Bildfläche und gib mal ein bisschen Gas. Das werden Freunde nicht tun, weil die möchten nämlich mit euch Zeit verbringen. Die haben ein eigenes Interesse. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen gibt, die permanent eigene Interessen in der Beratung oder in den Ratschlägen, die die euch geben, einfließen lassen. Ihr solltet euch also Menschen suchen, die so wenig eigene Interessen haben wie möglich. Ihr solltet euch einen Berater suchen, dem das an und für sich wurscht ist, ob er aufs Mandat fliegt, sondern der eigentlich nur euch helfen will und sagen will, so pass auf, das ist die Richtung. Wenn ihr merkt, dass ihr einen Berater an der Seite habt, der gerne den nächsten Umsatz machen möchte, weg da. Mein Tipp für euch, und so habe ich es eigentlich auch immer gemacht, ich habe versucht, mich immer mit Menschen zu umgeben, die erfolgreicher sind als ich. Ich habe immer versucht, gibt ja diesen schönen Schnack, da sei immer der Dümmste im Raum, habe ich tatsächlich versucht. Und ich habe mich mit Unternehmern umgeben. Wenn ich jemanden, der beim Katasteramt arbeitet, erkläre, dass ich schlaflose Nächte habe, weil ich nicht weiß, wie ich die Gehälter überweisen soll, dann guckt er mich an und sagt, ja, das ist schlimm, aber der weiß nicht, wovon ich rede. Jeder Unternehmer kennt aber diese Situation. Das heißt, umgebt euch mit Unternehmern, nach Möglichkeit mit solchen, die es geschafft haben, die durch alles durch sind, ältere gerne auch, und sprecht mit denen darüber. Und diese älteren Unternehmer, die haben meistens auch kein eigenes Interesse daran. Vielleicht der Rechtsanwalt nicht gerade mit eurem größten Mandanten, sondern irgendwelche anderen Leute, die ihr kennt. Tauscht euch aus als Unternehmer untereinander. Ich kann euch sagen, wie ich an diese ganze Geschichte rangehe. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, pass mal, kannst du mir einen Kredit besorgen? Ich brauche Liquidität. Dann nicke ich erstmal und sage, ja, möglicherweise kann ich das. Aber was ich immer als allererstes mache, ich mache eine Zahlenanalyse. Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Das heißt, ich hole mir die Daten vom Steuerberater, die Buchhaltungsdaten und ich gucke mir mal an, was da gelaufen ist. Und dann kann ich schon erkennen, woran diese Liquiditätsproblematik liegt. Hat er zu hohe Privatentnahmen? Hat er zu hohe Kosten? Hat er zu geringe Umsätze? Ist es eine Mischung aus allem dreien? Das heißt, ich kriege einen Eindruck, was da bei dem überhaupt los ist. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt gucken wir mal weiter. Wie viel Geld brauchst du denn? Meistens sagen die Leute dann ja, die brauchen genauso viel Geld, wie sie auch Schulden haben, weil sie die nicht bezahlen wollen. Ist vielleicht ein Anhaltspunkt? Besser ist es, wenn ihr ganz klar vorgeht, wenn ihr ganz klare eine Analyse macht, die Rentabilität euch anguckt, Liquiditätsströme anguckt und feststellt, woran liegt es, dass der Unternehmer in der Situation ist, in der er ist, dann gibt es einen Maßnahmenkatalog, um diese Situation zu beseitigen. Und wenn ihr das aufgebaut habt, eine Strategie nennt man sowas, und ihr geht dann zur Bank und sagt, pass mal auf, liebe Bank, wir haben hier ein Liquiditätsproblem, aber wir wissen, woran es liegt, nämlich an erstens, zweitens, drittens. Und wir haben eine Strategie, wie wir da rauskommen, nämlich erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Damit uns das gelingt und wir nicht die Puste verlieren auf dem Weg dorthin, brauchen wir bitte 100.000 Euro. Das flankiert von Planungsrechnungen, die die Bank haben muss. Achtung, muss, nicht will, muss. Aus denen hervorgeht, dass sie auch exakt 100.000 Euro braucht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank auch tatsächlich willens ist und vor allen Dingen aber auch in der Lage ist, euch das Geld zu geben. Die Banken sind durch Regulatorik, ich habe es in anderen Podcast-Folgen schon mal gesagt, die Banken sind durch gesetzgeberische Regulatorik zum Teil daran gehindert, euch zu helfen, auch wenn sie es gerne machen würden. Ihr müsst also die Bank in die Lage versetzen, euch zu helfen. Ihr müsst denen helfen, damit sie euch helfen können. Und das muss auf eine bestimmte Art und Weise choreografiert und aufgebaut werden. Und da braucht ihr jemanden an der Seite, der weiß, wie das geht. Fragt euren Steuerberater, ob der das kann. Sucht euch einen anderen Berater, von dem ihr wisst, der das kann. Hört euch in eurem Freundesbekanntenkreis um. Vielleicht haben die gleichen Erfahrungen gemacht und wissen jemanden, der das hinkriegt. Und das ist dann euer Ansprechpartner, der mit euch zusammen, aber Achtung, vom Geschäftsmodell über die Strategie zur Rentabilität, zur Liquidität kommt. Alles ZDF-basiert, Zahlen, Daten, Fakten. Ihr braucht also jemanden, der Prozess-Know-how hat, der Operations-Know-how hat und vor allen Dingen der Zahlen versteht. Ganz wichtig. Ideal wäre es, wenn dieser Gesprächspartner euer Steuerberater wäre. Ist er das nicht? Okay, dann macht euch auf die Suche nach einem anderen Berater, der die Lücken, die der Steuerberater hat, eben füllen kann. Es ist nicht verboten, als Unternehmer auch zwei Berater zu haben. Ist total fein. Und was noch toller wäre, wenn ihr diese Gespräche überhaupt gar nicht führen müsstet. Also wenn ihr vorausschauend Krisenprävention euch mit jemandem hinsetzt, der mit euch gemeinsam dafür sorgt, dass ihr gar nicht erst in diese Liquiditätskrise kommt. Oder aber, wenn ihr schon latent diese Rentabilitätsschwierigkeiten fühlt und spürt, dass ihr dann spätestens losgeht und versucht, dieses Rentabilitätsproblem zu beseitigen, weil dann ist nämlich noch Zeit zum Handeln. Und wenn ihr erst in der Hardcore-Krise seid, also wenn die Liquidität wirklich drückt, dann wird das in der Regel sehr, sehr schwierig. Schwierig macht ja nichts, kann man trotzdem hinkriegen, aber einfacher wäre es, Krisenprävention zu betreiben oder die latent gefühlte Krise bereits zu beseitigen. Was mich wirklich wahnsinnig macht, Freunde, Nachbarn, Landsleute da draußen, ist, wenn ein Unternehmer zu mir kommt, beraten werden möchte, der seit Jahren in der Krise ist, den frage ich dann immer, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil findest du dein Leben eigentlich? Wenn du permanent mit einem kleinen Sandschäufelchen durch die Gegend rennst und versuchst, irgendwie einen Buschbrand zu löschen. Das kann doch keinen Spaß bringen. Das ist doch nicht toll. So, und denen helfe ich dann. Ich besorge also Liquidität für diese Menschen und dann verdunsten die und machen nichts an Strategie und Geschäftsmodell und sind dann ein Jahr später wieder da und sagen, Herr Rosenbaum, das hat doch schon mal geklappt, könnten Sie jetzt nicht nochmal. So, und das macht mich irgendwie auch traurig, weil da hängen ja nicht nur die Unternehmer dran. Die mögen ja vielleicht so stoisch sein und damit klarkommen, aber diese Unternehmer haben auch Familien. Und ich habe das ganz, ganz häufig erlebt, wenn ich bei denen im Wohnzimmer saß, da saßen dann auch heulende Kinder mit auf dem Sofa und so weiter. Das klingt jetzt ein bisschen theatralisch, aber so ist es. Es sind auch die Familien der Unternehmer, die da dranhängen und die wirklich auch emotional unter dieser Drucksituation, die sich auch nach Hause ausstrahlt, leiden. Und das finde ich total schade. Mich macht das echt traurig, dass die Unternehmer da sitzen und einfach stoisch sich ergeben haben ihrem Schicksal und nichts dran ändern. Und ich habe da ein kleines bisschen Verständnisprobleme, weil ich es so schade finde. Es ist relativ unnötig, dass ihr in dieser Situation seid und euer Leben könnte total tiefenentspannt sein, wenn ihr nur ein paar Dinge im Bereich Geschäftsmodell, Strategie und so weiter anders machen würde. Totale Entspannung, glückliche Leute, ihr könntet mal 3 Wochen in Urlaub fahren. Was wäre denn das mal für eine Idee, wenn ihr euer Unternehmen vernünftig aufstellt? Ich könnte 3 Wochen in Urlaub, ich habe da nur keine Lust zu. Aber wie wäre denn die Situation, wenn ihr es könntet, euch dafür entscheidet, das nicht zu tun, aber nicht, weil ihr es müsstet, aber ihr gar keine Lust dazu habt. Oder ihr macht's einfach. Wie wäre es denn? Und das sind Dinge, die sind mit zum Teil Bordmitteln, ohne dass man jetzt das Rad neu erfinden muss und Millionen in die Hand nehmen muss, zu bewerkstelligen. Das ist, zum Teil sind es kleinere Veränderungen bei euch. Wir müssen nur gemeinsam rausfinden, welches diese Veränderungen sind. Vergleicht das bitte mit so einer Kette von Dominosteinen. Irgendein Dominostein ist der erste. Wenn ihr den identifiziert habt und kippt den um, dann kippen alle anderen auch. Und das ist meine Aufgabe mit, wenn ich in die Unternehmen reingehe, diesen ersten Dominostein zu finden. Manchmal sind es auch 3 und 4 Dominoketten, aber jede von diesen Ketten beginnt immer mit dem ersten Dominostein. Und das sind meistens Kleinigkeiten. Das sind Dinge, die zum Teil auch in der Persönlichkeitsstruktur liegen. Das sind Dinge, die man mit einem Führungsseminar zum Beispiel wegkriegen kann, weil man dann mit dem Personal besser umgeht und so weiter und so weiter. Also es gibt mannigfaltige Wege, die ihr anwenden könnt, um euer Leben zu vereinfachen. Das hat nichts zu tun mit Tools, das hat nichts damit zu tun, dass ihr noch eine App auf dem Handy braucht oder vielleicht doch. Aber in der Regel sind es Dinge, die ihr in der Organisation eures Unternehmens umstellen müsst, um ein angenehmeres Leben zu haben. So, das war jetzt das Wort zum, der Podcast erscheint Dienstag, das Wort zum Dienstag. Wollen wir mal rekapitulieren, ob ich das eingehalten habe, was ich euch für diese Folge versprochen habe. Ihr habt jetzt einen Überblick darüber, wie die 5 Krisenstadien gehen. Ich wiederhole mich nochmal, in der Insolvenzordnung respektive in diesem IEDW S6 Sanierungsgutachten sind die Krisen artverwandt beschrieben, kleines bisschen anders, aber das ist Technik, das wollen wir hier nicht, sondern hier geht's um Pragmatismus, hier geht's um Hardcore-Unternehmertum und da reichen diese 5 Krisenstadien, die ich euch genannt habe. Das zweite ist, ihr könntet eine Idee bekommen haben, ob ihr euch auf dieser Krisenskala irgendwo befindet und wenn ja, und ehrlich zu euch seid, dann kriegt ihr auch eine Einschätzung, wo in dieser Skala ihr euch gerade bewegt. Und Punkt Nummer 3, ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass es Wege gibt, dass man sich nicht seinem Schicksal ergeben muss, sondern dass es wichtig ist, Liquidität zu bekämpfen, indem man ein Geschäftsmodell anfängt. Und wenn man auf diesem ganzen Weg hin zu einem tollen, runden, funktionierenden Unternehmen auch noch eine Menge Spaß hat, dann bringt Unternehmertum Spaß. Und da sage ich, das, wo wir doch alle hin wollen. Und deswegen kommt jetzt auch mein Chefsache-Krise-Tipp. Der Chefsache-Krise-Tipp liegt eigentlich vollkommen nahe. Geht auf die Seite rosenbaum-consulting.de, schaut euch dort diese Krisengrafik an, setzt euch in Ruhe hin, guckt aus dem Fenster und überlegt euch, wo ihr auf dieser Skala euch gerade befindet. Und wenn ihr feststellt, dass ihr auf dem Weg von Rentabilität weiter nach rechts seid, also in Richtung Liquiditätskrise, dann ist das allerhöchste Eisenbahn, dass ihr zum Telefonhörer greift oder sonst wohin greift, euch jemanden holt und wenn euch keiner einfällt, meldet euch gerne bei mir. Das war Chefsache Krise, der Podcast für Inhaber, die Schieflagen früher erkennen und entschlossen handeln wollen. Denn Krise beginnt nicht mit der Liquidität, dort wird sie nur sichtbar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr einen Unternehmer kennt, der sich das unbedingt anhören sollte, bitte leitet die Folge weiter, denn ihr wisst ja, wir sind gemeinsam auf einer Mission, nämlich Unternehmertum nach oben zu kriegen, Freude unter den Unternehmern zu verursachen und den deutschen Mittelstand zu stärken. Also helft mir dabei, habt Spaß, bis zum nächsten Mal.